NDR Info.
Zeitzeichen.
Im Jahr 606 wird Mohammeds jüngste Tochter Fatima geboren.
Die Herrin der Frauen, die strahlende, Augapfel des Herrn aller Geschöpfe.
Gemeint ist Fatima bint Mohammed. Fatima, die Tochter des islamischen Propheten.
Die Schwester Marias, die Jungfrau, die allem Schlechten entwöhnte, der alles Gute gelehrt ist.
Mit vielen Beinamen wird die Prophetentochter seit 1400 Jahren, seit der Frühzeit des Islam, geehrt. Und sie formen das Bild einer religiös überhöhten Frau.
Wenn der Neumond des Ramadan erschien, überstrahlte ihr Licht das des Mondes, sodass er verschwand.
Hervorgehoben unter den Frauen als Fürsprecherin im Paradies, als Jungfrau, obwohl Mutter der Prophetenenkel Hassan und Hussein, tritt Fatima besonders bei den Schiiten auf eine Stufe mit Maria, der Mutter Jesu.
Es ist ein großes Phänomen der Religionsgeschichte, dass sie offenbar so eine Funktion eingenommen hat, die man im Christentum mit der Maria verbinden kann.
Meint Professor Bärbel Beinhauer-Köhler, Religionswissenschaftlerin an der Universität Marburg.
Was historisch sehr faszinierend ist, ist, dass Fatima wirklich sehr viele Motive der Marienverehrung zugesprochen bekommen hat. Maria, die Mutter Jesu, ist die einzige Frau, die auch im Koran wirklich namentlich erwähnt wird, und zwar nicht zu knapp.
Bismillahirrahmanirrahim.
Denk auch im Buch Marias.
Anders Fatima. Die Tochter des Propheten Mohammed ist im Koran kein einziges Mal erwähnt. Rund 150 Jahre nach dem Tod Mohammeds beginnen die Nachfahren der Gefährten des Propheten, mündliche Überlieferungen von Zeitzeugen schriftlich zu sammeln. Da ist das Bild der Prophetentochter Fatima längst religiös verklärt. Längst haben die frühen Muslime heftige Kriege geführt, um die Nachfolge des Propheten nach dessen Tod. Die orthodoxe Sunna wählt als erste vier Kalifen, also Nachfolger, Abu Bakr, Umar, Usman und zuletzt Ali. Die Schiat Ali aber, die Partei Alis, lehnt die ersten drei kategorisch ab und sieht ausschließlich in Ali, dem Schwiegersohn des Propheten, den einzig legitimen Nachfolger, Imam. In dieser Zeit der Spaltung dient die frühislamische biografische Literatur vor allem der Rekonstruktion des Lebens des Propheten selbst. Erwähnungen Fatimas sind eher beiläufig.
Es sprach Musa ibn Uqba, dass Salim ibn Abdallah gesagt habe, Abdallah ibn Umar habe gesagt, der Gesandte Allahs pflegte mit Fatima keine Ausnahme zu machen.
Offenbar weist Muhammad seiner Tochter keine Sonderrolle zu. Gewissenhaft werden die Namen der Überlieferer bis zurück zu Umar als Quelle genannt. Doch allgemein und blass bleibt die Information über die Prophetentochter. Etwas anders stellt es sich in den sogenannten Hadithen dar, der zweiten frühen islamischen Schriftgattung, in der Äußerungen des Propheten selbst gesammelt sind. Ibn Sa'd schreibt:
Mich informierte Fadl ibn Dukain.
Wieder folgt eine sorgfältige Aufzählung der verlässlichen Ohrenzeugen. Diesmal zurück bis zu Aisha, der jüngsten Frau des Propheten.
Aisha sprach: Ich saß beim Gesandten Allahs. Da kam Fatima mit dem gleichen Gang wie der Gesandte Allahs. Er sagte: Willkommen, meine Tochter, und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Da weinte sie. Da flüsterte er ihr wieder etwas ins Ohr und sie lachte.
Aisha ist neugierig. Nie sah sie weinen und lachen so nah beieinander. Doch Fatima verrät ihr nicht, was der Vater gesagt hatte.
Aisha sprach: Als der Gesandte Allahs starb, fragte ich Fatima erneut. Und sie sprach: Er hat gesagt, jedes Jahr kommt der Engel Gabriel zu mir und vergleicht mit mir den Koran. Dieses Jahr kam er zweimal. Das kann nur heißen, dass mein Todesdatum gekommen ist. Und er sagte, Du wirst dich aus meiner Familie am schnellsten zu mir begeben. Deswegen weinte ich. Dann sagte er zu mir, doch du wirst die Herrin der Frauen beider Welten sein, diesseits und im Paradies. Und da lachte ich.
Die Nähe zwischen Vater und Tochter wird unter anderem aus dieser Überlieferung abgeleitet. Und tatsächlich ist Fatima sehr kurz nach ihrem Vater Muhammad gestorben. Wohl noch im Jahr 632. Anders Aisha, die ihren Mann um 46 Jahre überlebt. In diesen Jahren wird Aisha eine der berühmtesten Überlieferinnen von Hadithen, also Prophetenaussagen. Und es ist ihr Vater, Abu Bakr, der nach Muhammads Tod der erste Kalif wird. Fatimas Mann Ali geht zunächst leer aus. Dennoch, bei Aisha und erst recht bei Fatima bleibt es für heutige Wissenschaftler höchst schwierig, wenn nicht unmöglich, sich den realen historischen Frauengestalten zu nähern.
Also es sind dann so kleine Spuren, denen man nachgehen kann.
Meint Bärbel Beinhauer-Köhler.
Das hat einfach mit Mustern der Geschichtsschreibung zu tun, und zwar sicherlich sowohl in der islamischen als auch in der europäischen Kultur. Da geraten die Frauen aus dem Blick. Die scheinen aber eben auch in der frühislamischen Geschichte eine Rolle gespielt zu haben. Aber das ist sozusagen unter den Tisch gefallen.
Durch ihren frühen Tod wird Fatima historisch nahezu ungreifbar. Ihre reale Person löst sich auf und schafft so den Raum für die religiöse Überhöhung.
Es ist fast unmöglich, ihr Geburtsjahr zu bestimmen. Man schält sich im Grunde durch Schichten und Schichten von Legenden durch und stellt dann fest, dass eigentlich die wirklich biografische Grundlage für uns kaum zu greifen ist.
Fatima ist eines der 8 Kinder, die Khadija dem Propheten gebar. Vermutlich war sie das jüngste Kind.
Von Khadija wird eben schon früh islamisch in den klassischen Muhammad-Biografien erzählt, dass sie eine Händlerin war. Sie war offenbar eine Witwe und hat diesen jungen Mann, der da in ihrem Handelsunternehmen tätig war, geheiratet. Also sie hat ihm vermutlich sogar die Ehe angetragen. Sie war da die dominante Figur. Sie war älter als er. Sie hat ihn wirtschaftlich protegiert.
Khadija, geehrt als Mutter der Gläubigen, bleibt rund 25 Jahre bis zu ihrem Tod Muhammads einzige Ehefrau. Alle Söhne sterben im Kindesalter. So sind es die Töchter, über deren Heiraten ein enges Netzwerk unter den frühislamischen Gefährten Muhammads gebildet wird. Es scheint, dass Abu Bakr und Umar, die späteren ersten beiden Kalifen, um die Hand der Fatima werben, von Muhammad aber zugunsten des viel jüngeren Ali abgelehnt werden.
Ali hielt um Fatimas Hand an. Da sagte der Prophet zu ihr, Ali spricht von dir. Fatima schwieg. Darauf heiratete er sie.
Das Schweigen der Fatima heißt wohl Zustimmung. Sie wird die Frau des Ali ibn Abu Talib. In ihm und seinen Söhnen mit Fatima, den einzigen leiblichen Nachkommen des Propheten, werden die Schiiten später auch den einzig rechtmäßigen Nachfolger Muhammad sehen. Fatima wird über ihre Söhne zur Ahnherrin der Schia, wohingegen Aisha, die Tochter des ersten Kalifen, vollständig aus der schiitischen Geschichtsüberlieferung verschwindet. Die Ehe von Fatima und Ali scheint nicht einfach gewesen zu sein. Mehrfach ist von Streit die Rede.
Ali war grob zu Fatima. Da sagte sie, wahrlich, ich werde mich über dich beim Gesandten Gottes beschweren, und eilte davon. Später schwor Ali, bei Gott, ich tue nie wieder etwas, was du verabscheust.
An anderer Stelle wird berichtet, dass Ali eine zweite Frau nehmen will. Fatima ist nicht einverstanden und wieder eilt sie zu ihrem Vater. Der soll gesagt haben,
Fatima ist ein Teil von mir. Wer immer sie kränkt, kränkt auch mich.
Und Ali verzichtet auf eine zweite Frau. Der Ehe von Fatima und Ali entstammen 3 Söhne. Einer stirbt schon im Kindesalter. Die anderen beiden, Hassan und Hussein, verlieren ihr Leben in den Machtkämpfen um die Nachfolge nach dem Tod des Propheten. Fatima hat das schon nicht mehr erlebt. Und als Mutter der einzigen Prophetenenkel wird Fatima besonders bei den Schiiten zunehmend religiös verklärt. Große Hochachtung, wenn auch vergleichsweise nüchterner, genießt Fatima aber ebenso bei den Sunniten. und im Volksglauben der gesamten islamischen Welt begegnen uns als Amulette das blaue Auge der Fatima und die Hand der Fatima. Beides Schutzsymbole gegen den bösen Blick. Als Anhänger an Ketten oder Armbändern, gemalt auf Lastwagen, baumelnd und winkend unter den Rückspiegeln von Taxis in jedem islamischen Land. Bärbel Beinhauer-Köhler.
Ein Reiz dieser ganzen Fatima-Studie war für mich eben auch festzustellen, dass sie in allen Zeiten immer wieder neu aktualisiert wird. Also dass sich praktisch die Fatima-Bilder ganz sicherlich verändern, und zwar aus Interessenlagen einer Zeit heraus.
So beginnen im 19. Jahrhundert die aufkeimenden islamischen Frauenbewegungen, sich den großen Frauen der Frühzeit zu widmen. Allen voran Khadija, Fatima und Aisha.
Wir können zur Frühzeit des Propheten gehen, zum ersten islamischen Jahrhundert. Durch historische Aufzeichnungen ist ziemlich klar belegt, dass die Beteiligung von Frauen in Politik, Wirtschaft und im sozialen Leben reger war als heute. Erst in der Gegenwart sehen wir, dass Frauen an den Rand gedrängt wurden.
So Hatun Al-Fasi, die als Professorin an der König Saud Universität in Riyadh lehrt.
Wir haben ein Frauenproblem. Die Stellung der Frau steht weder im Einklang mit der islamischen Lehre noch damit, wie ihre Stellung im heutigen modernen Leben sein sollte. Ich glaube, das ist kein originäres Problem des Islams, Arabiens oder der Geschichte als solches.
Vergessen wir nicht, dass auch in Deutschland die Gleichheit von Mann und Frau 1949 erst nach schwerem Ringen im Grundgesetz verankert wird. Dass noch bis 1958 der Mann das alleinige Bestimmungsrecht über Frau und Kinder hat. Bis 1969 gelten verheiratete Frauen als nicht geschäftsfähig und dürfen kein Konto eröffnen. Bis 1977 dürfen Frauen nur mit Genehmigung ihrer Männer arbeiten. Und bis 1997 wird sexuelle Gewalt in der Ehe maximal als Körperverletzung betrachtet.
Also was für viele Familien hier auch immer noch nicht selbstverständlich ist, zum Beispiel, dass der Mann im Haushalt hilft, dass zum Beispiel durchaus die Frau vielleicht weiterkommen kann als der Mann.
Meint die junge muslimische Soziologin Kausar Al-Kasim.
Also zum Beispiel, ich fange jetzt mit einer Promotion an, mein Mann ist Erzieher. So, das passt schon für viele nicht zusammen, das passt auch für viele muslimische Familien nicht zusammen, hat aber für uns seine Grundlage in der Religion.
Und als Vorbild kann hier deutlich Fatimas Mutter Khadija erkannt werden, die souveräne Kauffrau.
Khadija ist interessanterweise auch in der zeitgenössischen islamischen Frauenbewegung ja wieder aufgetaucht als ein Orientierungsmodell, weil sie gerade Züge verkörpert, die mit Selbstständigkeit, auch mit ökonomischer Selbstständigkeit zu tun haben. Also das ist eine ganz klare Asymmetrie.
Auch die letzte Prophetengattin Aisha wird zum Beleg für eine weitaus bedeutendere Rolle von Frauen in Öffentlichkeit und Politik als die von Männern ausgewählten Quellen erkennen lassen. Und Fatima, die Prophetentochter?
Wenn man nach Fatima sucht.
So die Religionswissenschaftlerin Bärbel Beinhauer-Köhler.
Es gibt da eher die konservativere Linie, wo man sie eben dann insbesondere im Kreis ihrer Familie findet oder eben die entsprechenden Geschichten dann mit einem eben eher konservativ ausgerichteten Frauenbild wieder betonen kann. Also die Mutterschaft, die gute Ehefrau, die treusorgende Tochter.
Im schiitischen Iran geht man zu Beginn der Islamischen Revolution 1979 allerdings viel weiter. Hier erscheint Fatima als erste Juristin, die eine große Rolle auch in der Öffentlichkeit und im frühen Sozialleben der Muslime gespielt habe.
Und das funktioniert auch deshalb, weil man historisch so wenig über sie weiß.
Fatima stirbt wohl nur wenige Wochen nach ihrem Vater. Da ist sie noch keine 30 Jahre alt. Doch bis heute pilgern die gläubigen Muslime auf der großen Wallfahrt nach Medina, wo sie neben ihrem Vater begraben liegt.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an Mohammeds Tochter Fatima, die im Jahr 606 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.